Der Klimawandel verändert die Erde, so wie wir sie bisher kennen. Das ist klar. Aber was heißt das für die Lebewesen, die auf ihr leben? Antworten darauf kann man bereits jetzt beobachten. Einige Tierarten passen sich an, in ihrem Verhalten, aber auch in ihren Eigenschaften. Was das genau heißt, wollen wir heute diskutieren. Und damit herzlich willkommen zum Podcast FAZ Wissen. Ich bin Sibylle Anderl.
Ich bin Joachim Müller-Jung.
Und wie Sie vielleicht wissen, sind wir beide Redakteure im Wissenschaftsressort der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und Sonntagszeitung. Ich bin Wissenschaftsphilosophin und Astrophysikerin. Joachim ist unser Biologe, der bei uns vor allem für die Medizin- und Klimathemen zuständig ist. Und heute, lieber Joachim, haben wir ein Thema, das eigentlich ganz genau deinen Interessen entspricht, denn es kombiniert die Biologie und den Klimawandel. Da gab es ja jetzt ein paar Papers, die sich tatsächlich damit beschäftigt haben, wie sich die Tiere an den Klimawandel anpassen, was da für Veränderungen zu beobachten sind. Und ich fand das sehr überraschend, erstmal bei den Vögeln gestartet, dass man da tatsächlich schon eine Reaktion sieht. Also wenn man die Vögel über mehrere Jahrzehnte beobachtet hat, was Ornithologen ja weltweit getan haben, dass man da tatsächlich schon sieht, dass sich die Änderung der Temperatur auf der Erde auf die Vögel deutlich auswirken. Ist das etwas, was sowieso schon klar ist? Sind die so empfindlich, die Vögel? Oder ist das ein Zeichen, dass diese Veränderungen wirklich so drastisch sind? Also waren die Biologen überrascht, das zu sehen?
Ja, also ich meine, grundsätzlich ist es so, dass wir das schon länger beobachten. Also wer viel rausgeht, der konnte das auch, wenn er Vögel beobachtet, auch erkennen, dass Veränderungen gibt. Das sind natürlich nicht alles Klimawandel, darüber muss man vielleicht auch nochmal sprechen. Vieles hat auch mit unserer Art zu wirtschaften zu tun, zu versiegeln, Landschaften zu versiegeln oder auch Landwirtschaft zu betreiben. Das wissen wir, Insektensterben, Stichwort, ist ja auch so ein Thema lange gewesen. Da gibt es natürlich verschiedene Faktoren, aber klar ist, der Klimawandel ist ein Evolutionsfaktor, ein echter evolutionstreibendes Element in der Lebensgeschichte vieler Tierarten. Aber bei den Vögeln kann man es schön sehen, weil wir Vögel natürlich gerne sehen. Sie sind biologisch gewissermaßen so, naja, Lieblingstiere neben Reptilien. Also würde ich sagen, Reptilien
okay,
und Amphibien auch.
Sichtweise.
Aber sie sind natürlich, sie werden gerne beobachtet. Es gibt viele Menschen, die sich für Vögel interessieren. Viele, die sich auch semi-professionell damit beschäftigen und beobachten. Und natürlich auch viele Ornithologen, die Institute, die sich damit befassen, und zwar schon seit vielen Generationen. Also ich sage nur Konrad Lorenz. Also das Lorenz-Institut zum Beispiel war früh dran, ist heute noch übrigens dran, das Max-Planck-Institut in Seewiesen. Und da gibt es viele Menschen, die das beobachtet haben. Und wir haben uns in der Vergangenheit eigentlich immer darauf konzentriert, dass der Klimawandel ja wahrscheinlich, wenn er denn spürbar wird für die Vögel, dann wahrscheinlich am ehesten am Zeitpunkt der Brut gewissermaßen, am Brutzeitpunkt festmachen lässt und an der Wanderung. Vor allem die Zugvögel, die ja nun auch temperaturempfindlich sind und deswegen ja auch wandern, bei denen würde man es wahrscheinlich am ehesten finden. Und das war auch so. Da gibt es Daten, die schon sehr alt sind, also wirklich schon Jahrzehnte alt. Und da lässt sich auch über Jahrzehnte das nachzeichnen.
Genau, es ist eine große Studie, die jetzt gerade veröffentlicht wurde. Da wurden Daten von 1970 bis 2019 gesammelt und ausgewertet in Hinsicht auf Brutzeitpunkt und auf Wanderbewegung. Das ist schon eine große Studie, oder? Es waren 745.962 Vögel, wenn ich das richtig verstanden habe. Das ist auch für biologische Standards eine große Studie, wo man sagen muss, wenn die was findet, dann ist das schon ernst zu nehmen, oder? Wie schätzt du das ein?
Ja, das sind über 100 Arten gewesen, in dem Fall eine Meta-Analyse. Also da wurden viele Einzelstudien ausgewertet oder jedenfalls brauchbare Studien ausgewertet. Insgesamt betrifft diese Studie 200 Populationen etwa und eben diese 104 Arten global auf jedem Kontinent. Und deswegen ist sie schon interessant. Sie ist genau das, was ich gerade angedeutet habe, eben nicht. Sie guckt nicht auf den Zeitpunkt, den Brutbeginn, sondern sie guckt darauf, und deswegen ist das interessant, wie viele Nachkommen werden gezeugt. Deswegen ist diese Nestuntersuchung, die hier gemacht wurden in diesen Einzelstudien, natürlich interessant, wie viele Eier wurden gelegt, wie viele Tiere sind geschlüpft, wie viele Vögel sind geschlüpft. Und dann natürlich idealerweise auch noch das Ganze so detailliert aufgezeichnet, auch Art, also die genaue Art, dann natürlich auch die entsprechenden Umgebungstemperaturen, also alles möglichst professionell auch aufgezeichnet. Das sind gewissermaßen die Auswahlkriterien für die Studien gewesen und heraus kam diese Metastudie. Da wird man natürlich, es ist die erste Metastudie in der Hinsicht und man wird da auch nicht, wie soll man sagen, das letzte Ergebnis zu dem Thema haben. Und das wichtigste Ergebnis ist klar, dass nicht alles abgedeckt ist. Also die Vögel sind natürlich weltweit verbreitet, aber sie sind natürlich regional auch sehr unterschiedlich verbreitet. Und es gibt eben diese vielen Faktoren, die bei der Brutgröße dann eben auch einen Einfluss haben. Und das ist natürlich schwer, dann miteinander zu vergleichen.
Da wollte ich jetzt nämlich genau nachhaken. Also wenn man die Anzahl der Nachkommen beobachtet und dann sagt, werden die Populationen über die Jahrzehnte größer oder kleiner, dann sind offenbar ja Brutzeitpunkt und Wanderbewegungen wichtige Faktoren. Warum genau, würde ich gerne nochmal gleich von dir hören. Aber natürlich, genau wie du sagst, würde man jetzt naiv denken, das spielt wahrscheinlich so viel anderes auch noch rein. Also vielleicht ja auch Umweltverschmutzung oder dann natürlich auch die Entwicklung der Futtervorräte, also je nachdem, was die dann gerade...
Insekten vorkommen,
klar. Insekten, genau. Da wissen wir nun auch, dass sich da einiges getan hat. Also kann man das tatsächlich alles auseinanderhalten?
Na, man kann es natürlich im Einzelnen nicht. Wenn man nach den einzelnen Arten guckt, dann wird man Abweichungen finden. Und deswegen ist so eine Metastudie natürlich gewissermaßen so als Durchschnittswert nur beschränkt brauchbar. Aber es ist ein Trend erkennbar, ein eindeutiger Trend erkennbar, der sich auch in dieser Metastudie findet. Die ist in den Proceedings erschienen. Die kann man auch nachlesen, werden wir in den Shownotes auch zeigen, damit die Spezialisten da auch mal reingucken können. Eins ist klar, die Zahl der Nachkommen, also die Brutgröße, hat über die Jahrzehnte, und hier geht es um den Zeitraum zwischen 1970 und 2020, also 50 Jahre immerhin, über diesen Zeitraum hat sich bei sehr vielen Arten, die Brutgröße verkleinert. Aber, wie gesagt, da gibt es Unterschiede, Regionalunterschiede, Artenunterschiede, und es gibt vor allem, was die Größe der Tiere, also die Größe der Vögel angeht, der jeweiligen Art angeht, Unterschiede. Und das ist das interessanteste Ergebnis dabei, dass sie nämlich gefunden haben, die kleinen Arten, und zwar die nicht wandern, die kleinen Arten, die verändern sich schneller. Entschuldigung, da komme ich schon auf die zweite Studie, genau, da kommen die Parallelen zur zweiten Studie, das will ich jetzt nicht vorwegnehmen, aber die kleinen Arten, die auch zum Teil mehrfach im Jahr, zwei- oder dreimal im Jahr auch brüten können, je nach natürlich geografischer Verbreitung, aber die mehrfach brüten können, die haben gewissermaßen die wenigsten Probleme. Also die halten gewissermaßen ihre Brutgröße gleich oder haben sie zum Teil eben, weil sie nochmal brüten, eben die Zahl der Nachkommen quasi vergrößert. Und die großen Arten, die ganz besonders, die großen Vogelarten, die sich wenig reproduzieren, also einmal im Jahr, vielleicht auch wenige Nachkommen haben, kann man sagen, so pauschal, die großen Arten, die haben die größten Probleme, da verringert sich die Zahl der Nachkommen. Und auch bei den Wandernden, also bei den Zugvögeln, ist es so, dass da ein Trend erkennbar ist, dass da die Brutgröße zunimmt. Und das kann natürlich auch damit zu tun haben, du hast es schon erwähnt, wenn Zugvögel brüten, dann wandern sie ja von Süd nach Nord und bauen dann ihre Nester, dann kommen sie zu einem bestimmten Zeitpunkt, wo dann hoffentlich auch die Insektenbrut schon reif ist und sie genügend Nahrung haben, wenn es Insektenfresser sind, und da ist natürlich der Punkt, wenn sie zu früh kommen, und deswegen hat man das auch früh bei Zugvögeln feststellen können, wenn sie zu früh kommen und brüten und es sind noch nicht die Insekten da, dann fehlt ihnen gewissermaßen die Energie, die sie brauchen zum Brüten. Also da gibt es natürlich schon diese Dinge, die man bei den Zugvögeln relativ leicht erklären kann, relativ plausibel erklären kann, während es natürlich bei der Größe schwieriger ist. Und da müssen die Wissenschaftler hier natürlich auch spekulieren. Sie können da keine Kausalitäten festmachen, warum jetzt ausgerechnet die größeren Vögel im Verhältnis kleinere Brutgrößen haben als die kleineren Vögel. Und das liegt eben, wie gesagt, an der Mehrfachbrut bei den kleineren Vögeln. Aber, und das ist die Ausgangsthese gewesen, es kann eben auch an der Generationszeit der Tiere liegen, dass eben auch die Abstände zwischen den Bruten dann verkürzt werden und dass die Abstände zwischen den Bruten, also in den jeweiligen Individuen, wenn man so will, ne, in den jeweiligen Vögeln, dass sie also durch die Erwärmung, und hier hat man vor allem die Erwärmung des im Sommer zugrunde gelegt, also dann, wenn natürlich auch die meisten Bruten auch stattfinden, wo die Jungvögel aufgezogen werden. Und da kann man schon davon ausgehen, dass eben die kleineren Vögel da eben Vorteile von haben.
Also lass mich nochmal zusammenfassen, ob ich das richtig verstanden habe. Wenn es wärmer ist, dann kommen Zugvögel früher zurück und Vögel brüten früher. Und wenn das aber zu früh im Jahr stattfindet und die Insekten noch nicht existieren, dann führt das zu Nachteilen bei den Vögeln, insbesondere dann, wenn sie nur einmal im Jahr brüten.
Ja, es ist eine Art Synchronisation. Wenn diese Synchronisation nicht mehr stattfindet, weil es nämlich zu schnell sich die Umwelt wandelt und auch dann die Insekten leiden, also es fängt bei den Blüten an, wenn man so will. Bei den Pflanzen fängt es an und dann kommt man zu den Insekten, die auch einen gewissen Rhythmus, einen Jahresrhythmus haben, Chronobiologie, also einen Jahresrhythmus. Und dann die Insekten obendrauf. Und dann noch die Vögel obendrauf. Wenn das nicht mehr synchronisiert ist durch einen beschleunigten Klimawandel, dann kommt es eben zu diesen, Energielücken, nenne ich es mal. Also dann sind die Vögel am Ende der Nahrungskette quasi die Leidtragenden. Die haben nicht die Energie, um auch junge Tiere großzuziehen.
Und darunter leiden dann besonders die nur einmal brüten. Aber wenn Spezies mehrfach brüten im Jahr, dann kann es sogar positiv sein, weil sie dann insgesamt mehr Zeit haben. Wenn sie früher anfangen, für Nachwuchs zu sorgen, und dann kann es sogar dazu kommen, dass Populationen zunehmen.
Und das sind vor allem die kleinen Vögel. Das sind die kleineren Singvögel, die das besonders betrifft. Die leiden jedenfalls in der Hinsicht, was die Brutgröße angeht, weniger, offenbar. Ne? Weil die haben auch weniger ein Energieproblem, ganz offensichtlich. Aber da kommen wir jetzt bei dem zweiten Paper dazu, was die Größe der Tiere eben für eine Rolle spielt. Das finde ich interessant bei diesen Papern, die wir heute besprechen, dass es eben um Life History Traits geht, also um Merkmale, die eben die Anatomie der Tiere betreffen und eben auch die Anatomie der Tiere im Einzelnen und in den Folgegenerationen. Also es hat immer Auswirkungen auf die Folgegenerationen. Und anatomisch kann man gewissermaßen den Lebenswandel daran erkennen, weniger Brut bei großen Vögeln, wenn du so willst, ist jetzt biologisch der falsche Begriff, Anatomie, aber man kann es natürlich äußerlich dann erkennen an dem Life History Trait, eben Brutgröße. Man spürt an diesem ersten Paper, kann man sehr gut, glaube ich, ablesen, dass sich metabolisch vieles verändert durch den Klimawandel, eben weil es diese Desynchronisation gibt, weil es eben diese Ausfälle gibt, diese Energielücken, die auch entstehen, und dass da die unterschiedlichen Tiere mit unterschiedlichen Voraussetzungen, körperlichen, metabolischen Voraussetzungen, auch was den Energiebedarf angeht, unterschiedlich betroffen sind.
Das ist irgendwie interessant. Ich meine, ich als Physikerin hätte jetzt sofort gedacht, dass da vielleicht auch das Verhältnis von Oberfläche zu Volumen eine Rolle spielt, was dann bei den kleinen Vögeln anders ist als bei den großen. Aber es ist vor allem eine Futterfrage, ne?
So ist es. Das ist wichtig. Das ist eben die entscheidende Frage. Das ist ja, die Tiere kommen zurück und die müssen im Prinzip sofort, also sie kommen, wenn man jetzt die Zugvögel nimmt, sie kommen zurück, haben eine lange Reise hinter sich, haben große Energiedefizite und müssen dann erstmal ihre Energiereserven auffüllen. Und die brauchen dann viel Futter, damit sie auch eine entsprechende Gelegegröße liefern können. Und das brauchen sie auch. Es gibt ja auch Ausfälle dann, wenn die Tiere erstmal ihre Eier abgelegt haben, wenn sie bebrüten, dann müssen sie auch noch gefüttert werden. Der eine Partner muss den anderen füttern zum Beispiel, damit auch die Eier dann entsprechend auch ausgebrütet werden können. Ja, und dann geht's um die Fütterung der Kleinen. So, und das braucht alles Energie, viel Energie. Und da ist Nahrung natürlich das A und O.
Gut, du hast jetzt schon ein paar Mal das zweite Paper erwähnt. Auch da geht es um Vögel und um Körpergröße. Was ist da der wissenschaftliche Hintergrund und wie unterscheidet sich die zweite Studie von der ersten?
Ja, das ist eine völlig andere Studie. Hier geht es wirklich um eine Einzelstudie, die auf zwei Untersuchungen basiert. Und zwar geht's hier um die Frage, welche Rolle die Körpergröße tatsächlich spielt, evolutionär. Und zwar jetzt im Lichte des Klimawandels oder im Lichte einer gewissen Veränderung, Umweltveränderungen über einen gewissen Zeitraum. Hier geht es auch um 40 Jahre. Es sind zwei Studien, einmal eine in Nordamerika, in Chicago vorgenommen. Wissenschaftler aus Chicago haben Zugvögel vor allem beobachtet, aber nicht im Sinne von beobachtet mit Fernglas, sondern sie haben sie quasi eingesammelt. Das sind nämlich alles Vögel gewesen, die an den Fensterscheiben quasi gestorben sind, ich will es mal so nennen, die also wirklich Opfer geworden sind dieser Hochhausbauten da in Chicago. da liegt eben die Wanderroute in Nordamerika der vieler Zugvögel. Und man hat dann also 52 Arten untersuchen können. Und man hat gleichzeitig eine andere Studie genommen, die aus Südamerika. Da geht es um 77 Arten. Und das sind Arten, die man gesammelt hat mit Netzen. Also das sind systematische Studien von Wissenschaftlern in Südamerika mit Netzen. Lebende Vögel quasi. Und die sind vermessen worden. Und
auch Zugvögel oder was waren das?
Hier geht's, nein, hier geht es nicht um Zugvögel, sondern hier geht es wirklich auch um Standvögel.
In Südamerika?
In Südamerika. Und deswegen gibt es wenig Überschneidung, was die Arten angeht. Das sind also zwei unterschiedliche Vogelvorkommen, zwei geografisch unterschiedliche Gebiete, aber eben auch, was die Artenzusammensetzung angeht, sehr unterschiedliche Gebiete. Und deswegen ist es interessant, dass der Trend nämlich in beiden Studien, in der es eben um die Größe, um die Entwicklung der Tiere geht, nämlich wieder anatomische Merkmale geht, dass man da die gleichen Veränderungen festgestellt hat. Man hat festgestellt, dass kleine Vögel, von Hause aus kleine Vögel, also Goldhähnchen zum Beispiel, so kleine, so ein paar Gramm schwere Singvögel, sich stärker, sie werden alle kleiner, aber die kleinen Vögel werden schneller kleiner als die großen Vögel. Aber die großen Vögel werden auch kleiner.
Also man kann tatsächlich nachweisen, dass ein durchschnittliches, ich sage jetzt auch mal Goldhähnchen, keine Ahnung, ob es die da gibt, heute kleiner ist als ein durchschnittliches Goldhähnchen vor 50 Jahren.
So ist es. Das ist im Prinzip die Aussage dieser Studie. Und da gibt es natürlich auch wieder riesengroße Streuung. Also da gibt es natürlich Abweichungen. Und das hat man nicht bei jeder Art genauso festgestellt. Aber da gibt es auch wieder den großen Trend, der bei vielen Arten offenbar zutrifft. Sehr vielen Arten. Wir sprechen jetzt hier über 120 unterschiedliche Arten. Ich habe gesagt, es gibt keine Überschneidung. Das betrifft die südamerikanische Fauna genauso wie die nordamerikanische Zugvogelfauna. Ist natürlich nicht repräsentativ für alle Vögel, das muss man auch klar sagen. Aber im Grunde genommen ist ein Trend erkennbar und da kann man sich eben überlegen, woran liegt das? Also bei den kleinen Vögeln übrigens ist besonders auffallend und zwar signifikantes Ergebnis auch. Nicht nur die Körpergröße ist deutlich kleiner inzwischen, proportional kleiner als bei den großen Vögeln, sondern auch die Flügelgröße, die Flügellänge wird größer. Also die Tiere werden insgesamt im Laufe dieser 40 Jahre kleiner und gleichzeitig wachsen die Flügel.
Also kleiner dann in Bezug auf die Rumpfkörperlänge oder genau. Wie wird das dann gemessen?
So ist es, genau. Die Körper, genau, bis Schwanzansatz, bis Kopf, bis zum Scheitel, vom Scheitel bis zum Schwanz.
Aber warum?
Ja, das ist natürlich eine interessante Frage, wie es kommt. Und da gibt es natürlich Spekulationen. Man hat bei dieser Studie, die auch in den Proceedings erschienen ist, natürlich keine kausalen Zusammenhänge entwickelt oder gefunden. Das hat man nicht untersuchen können. Das sind Beobachtungsdaten. Und man versucht das natürlich, sich zu erklären. Man versucht natürlich auch nach Korrelationen zu finden. Diese Beobachtung, dass die Flügellänge zum Beispiel länger wird, die lassen sich natürlich aus verschiedenen anderen Studien relativ plausibel erklären, dass ein effizienteres Fliegen möglich wird durch längere Flügel. Das kann man sich auch vorstellen, das kann sich jeder plausibel machen, dass natürlich von der Flügellänge hängt natürlich gewissermaßen die Flatterfrequenz ab, also die Frequenz des Flügelschlags und so weiter, was ja auch wieder Energie kostet. Größere Flügel, längere Flügel haben natürlich einen Vorteil, wenn es zum Beispiel auch um Zugvögel geht. Das ist energiesparender. Also insgesamt muss man sagen, hat das einen Vorteil. Und der kleinere Körper, das ist natürlich ähnlich wie jetzt hier diese vorhergehende Studie. Und vielleicht muss man sie sogar in dem Zusammenhang sogar betrachten, hat das energetische Vorteile. Kleine Körper haben tatsächlich offenbar dann einen Vorteil, wenn es eben darum geht, in dieser sich schnell verändernden Welt sich anzupassen. Und zwar jetzt eben durch die kürzere Generationszeit, die kleinere Vögel haben, verändern die sich evolutionär eben schneller. Das heißt genetisch, im Prinzip, das sind genetische Prozesse. Das heißt, es wird gewissermaßen selektiert von der Evolution her in Richtung kleinere Körper, weil das einen Vorteil bringt und die Tiere sich auch schneller vermehren können. Oder jetzt hier im Verhältnis zu dieser ersten Studie höhere Brutgrößen, also mehr Nachkommen haben. Und wenn sie natürlich mehr Nachkommen haben, dann haben sie auch die Möglichkeit, mehr Mutationen zu entwickeln, die ihnen dann diese Vorteile auch bringt. Also gewissermaßen das Experiment, das evolutionäre Experimentierfeld haben diese, ist bei den kleinen Vögeln größer als bei den großen, die relativ wenige Nachkommen haben. Da können sich Veränderungen, und das ist eben auch diese evolutionären Prozesse sind in vielen Organismen eben auch nachgewiesen, da können sich so evolutionäre Veränderungen eben bei kleinen Vögeln schneller einstellen als bei großen.
Aber es ist ja unglaublich, dass das so schnell geht, oder?
Ja, es ist in der Tat so, aber ja, das ist wahrscheinlich das gleiche, meiner Meinung nach, das gleiche Aha oder das gleiche große Staunen, das viele haben werden, dass viele Menschen auch beim Betrachten des Klimawandels selbst haben. Wenn man es genau hinguckt, wie schnell das alles geht. Ein Beispiel oder ein Querverweis jetzt nur, hat jetzt mit Vögeln gar nichts zu tun, aber der Anstieg des Meeresspiegels ist seit den 90er Jahren, und das ist ja nun wirklich nicht lange her, nämlich 20, eine Generation quasi, hat sich verdoppelt. Ähnlich ist es mit den Temperaturen an Land. Die haben sich ja quasi nicht verdoppelt, aber die haben sich eben innerhalb relativ kurzer Zeit um viele Grad auch in verschiedenen Regionen im Norden bei uns oder in der Arktis auch eben noch viel deutlicher als im globalen Schnitt, nämlich 1,2 Grad erwärmt. Also diese Beschleunigung, die der Klimawandel inzwischen in vielen Bereichen hat, das betrifft die Erwärmung der Ozeane, es betrifft die Erwärmung der Luft, aber eben auch die Häufung von Extremen. Das sind alles Dinge, die machen einen Staunen, wenn man es einfach mal betrachtet, rein quantitativ, wie schnell das geht, innerhalb welcher kurzen Zeit das passiert.
Na, was ich auch überraschend finde, ist, man würde jetzt ja denken, so wie du es jetzt erklärt hast, längere Flüge, effizienteres Fliegen, energiesparend, das war doch vorher auch schon so, oder? Bevor der Klimawandel eingesetzt hat. Warum haben sich die Vögel vorher nicht optimiert?
Ja, absolut. Weil es gewissermaßen nicht den evolutionären Druck gegeben hat. Das ist dieser Selektionsdruck, das, was die Biologen so nennen, nämlich die Tiere werden selektiert. Und zwar nicht in Richtung Optimierung. Es geht nie um Optimierung in der Evolution, sondern es geht ums Überleben, um die Fitness. Ja. Also um das, was wir jetzt gerade betrachtet haben, nämlich die Zahl der Nachkommen und natürlich auch die Fitness der Nachkommen. Übrigens ist es natürlich so, und da werden viele Ornithologen, die jetzt zugehört haben, wahrscheinlich sagen, ja, es gibt doch aber auch viele Arten, da haben die Population zugenommen. Und es gibt viele Arten, da haben sie abgenommen. Natürlich, das wissen wir seit Jahrzehnten. Und zwar viel mehr abgenommen als gewissermaßen die Körpergröße. Also das stimmt ja nicht. Das ist genau wieder dieser Punkt mit den anderen Faktoren, die da reinspielen. Die Evolution wird eben auch vorangetrieben durch Einsatz von Pestiziden in der Landwirtschaft zum Beispiel. Oder Wassermangel. Auch davon wird sie beeinflusst. Die Evolutionsrate, und das kennen wir viel besser, weil es besser dokumentiert ist bei Mikroorganismen, die ist natürlich eben sehr stark von der Umwelt abhängig. Die Umwelt ist ein sehr wichtiger Selektionsfaktor, und dass man das bei Insekten oder bei Mikroorganismen leicht nachweisen kann, das lässt die Menschen relativ kalt, viele Menschen jedenfalls lässt das relativ kalt. Wenn es bei den Vögeln so ist oder wenn es bei Tieren generell so ist und es auch sichtbar wird, und Ornithologen sind da sehr sensibel in der Hinsicht, die beobachten viele, häufig, wenn sie rausgehen, diese Veränderungen schon im Feld, dann muss man sagen, dann werden die Leute natürlich auch nachdenklicher. Und das müssen wir, glaube ich, auch werden, weil die Beschleunigung tatsächlich der entscheidende Faktor ist hier.
Also die beiden Studien nochmal zusammengefasst. Erste Studie, Populationsgrößen. Die kleinen Vögel, dann nehmen die Population eher zu, während das bei den großen Vögeln eher abnimmt, aufgrund der Futterverfügbarkeit. Zweite Studie, wenn man sich jetzt aber die kleinen Vögel anguckt, dann sieht man außerdem, dass die innerhalb der Spezies über die Jahrzehnte, die da betrachtet wurden, auch selbst immer kleiner geworden sind. Kann man im Grunde jetzt so als Take-Home-Message vielleicht mitnehmen, auch wenn das natürlich nicht für alle Spezies gilt. Wir sind aber heute nicht nur mit Vogelstudien hier in diesen Podcast gegangen, sondern wir haben auch eine Studie, die deine Vorliebe für Frösche berücksichtigt. Da hast du ja selber eine lange Geschichte. Du hast ja früher auf Madagaskar Frösche beobachtet, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Mit meinem Kommilitonen damals, mit Frank Glaff zusammen, der heute in München arbeitet, also der wahre Froschexperte ist, neben vielen anderen. Wir sind in Deutschland sehr stark in der Froschforschung, und ich habe ihn begleitet damals, aber nicht um Frösche zu fangen. Ich habe mich damals mit Reptilien beschäftigt, insbesondere eher mit Amphibien. Aber wir haben damals viele Baumfrösche eben auch gesehen, und sie waren auch Gegenstand seiner Forschung, sind sie heute noch, weil es sehr interessante Baumfrösche gibt auf Madagaskar, aber es gibt auch in der Karibik, im Golf von Mexiko zum Beispiel auch diese Pfeiffrösche. Das sind ähnlich Frösche, tropische Frösche, die ähnlich skurril sind und die Arten hervorbringen, die ähnlich klein sind wie diese madagassischen Mini-Frösche. Da gibt es eben auch auf diesen Inselstaaten zum Beispiel in der Karibik gibt es eben auch solche kleinen, extrem kleinen Frösche auch. Es gibt sehr schöne, bunte Frösche, wir alle kennen, wenn wir schon mal im Zoo waren oder eben auch im Reptilienzoo, dann sieht man das, diese Pfeilgiftfrösche sind natürlich besonders bekannt, die aus Südamerika. Und es gibt eben diese Eleutherodactylus, das sind diese Pfeilfrösche. Und da gibt es eine Art, die ist untersucht worden. Und ja, mit der hat sich eine Gruppe amerikanischer Forscher beschäftigt, und zwar über 23 Jahre lang. Und die Forscher haben jetzt vorgetragen auf der Jahrestagung der American Acoustical Society. Die haben nämlich, die interessieren sich besonders für die Rufe der Frösche. Und diese Pfeilfrösche haben sehr markante, zweisilbige Rufe. Die sind nicht nur in Puerto Rico sehr bekannt, sie sind auch auf Hawaii berüchtigt, weil sie da nämlich eingewandert sind, eine Art von diesen Pfeilfröschen, die sehr laut sind, die nicht nur, die rufen so Koki, und aber sie zirpen es mehr wie Insekten, so insektenartig, und sie sind dann, wenn sie eben rufen, die Männchen am Abend, in der Nacht, dann sind die sehr laut, die rauben den Leuten den Schlaf. So, und diese Frösche, diese Pfeilfrösche, die sind beobachtet worden.
Und auch da spielt Körpergröße wieder eine Rolle.
Und da spielt Körpergröße eine Rolle. Da hat man nämlich auch evolutionäre Veränderungen festgestellt. Jetzt nicht so sehr anatomisch, sondern eher ökologisch. Diese Frösche kommen eben in Gebieten vor, auf diesen Inselstaaten, zum Beispiel eben auf Puerto Rico, wo sie dann gewissermaßen vom Tal bis zur Spitze vorkommen. Und unten leben in der Regel, lebten in der Regel nur die etwas kleineren Frösche, die mit einer entsprechend etwas höheren Stimme und die laut sind, die sehr auffallend sind, die auch den Menschen den Schlaf rauben. Und oben auf den Bergen sind gewissermaßen, ich vergröbere jetzt gewissermaßen die Darstellung, oben leben die etwas größeren Frösche, die etwas dumpfer sind, die etwas weniger rufen auch als die unten, also deswegen auch vielleicht auch nicht so nervig sind, die leben oben in den kälteren Regionen der Berge. So, und dieser Gradient von unten nach oben, was die Rufe angeht, was die Vorkommen der Frösche angeht, den hat man sich untersucht über 23 Jahre. Und was soll ich sagen, man hat festgestellt, was zu erwarten war, es wird immer wärmer von da, vor allem da oben in den Bergen, wo es vorher kühl war, da wurde es dann immer wärmer. Und was ist passiert? Die kleinen Frösche, die von unten kamen, gewissermaßen haben sich nach oben hin ausgebreitet, sodass da oben die großen Frösche zurückgedrängt wurden und zum Teil eben auch nicht mehr vorkommen. Und die kleinen Frösche, die sehr erfolgreich da unten im Tal gelebt haben, die leben jetzt auch sehr erfolgreich oben auf dem Berg.
Oder also sind die dann, ist jetzt unten Ruhe? Ist das immerhin jetzt ein positiver
Nein, sie sind nicht abgezogen.
Effekt?
Nein, das natürlich ist der Punkt, das ist eine Spekulation der Forscher natürlich, oder das ist, sie artikulieren das als große Sorge, dass natürlich unten die Temperaturen dann so stark ansteigen, dass möglicherweise auch die Vegetation austrocknet. Und wenn die Vegetation austrocknet, dann gehen die Schaumnester dieser Tiere verloren. Und dann haben sie natürlich keinen Nachwuchs. Jetzt sind wir wieder bei der Reproduktion. Dann fällt die Reproduktion aus. Dann kann sein, dass diese kleinen Frösche eben dann auch unten keinen vernünftigen Lebensraum mehr finden. Das ist noch nicht eingetreten, aber das ist natürlich die Befürchtung, wenn der Klimawandel sich weiter beschleunigt. Das kann passieren. Es wird an einigen Gebieten mit einigen Populationen anderer Frösche ist es auch schon gezeigt worden, ist es auch möglich, dass es da passiert? Im Moment noch nicht, aber klar ist, es sind evolutionäre Prozesse, auch diese Wanderung von einem Lebensraum zu einem bisher völlig anderen und bislang auch völlig unerreichbaren Lebensraum für die kleineren Frösche, weil da oben eben die großen waren und die haben den Lebensraum auch gut vertragen mit ihrer Körpergröße und die haben so gewissermaßen ihre eigene Nische gehabt. So. Und deswegen ist das evolutionär, ist das auch Evolution. Also auch die Migration, die Bewegung der Arten verändert sich, haben wir bei den Vögeln ja auch schon beschrieben. Aber eben auch diese anatomischen Merkmale.
Das waren jetzt Vögel und Frösche. Gibt es noch andere Tierarten, bei denen du erwarten würdest, dass man besondere Effekte sieht oder wo du denken würdest, da kommen vielleicht bald noch Studien, die interessant
sind? Du solltest nach den Arten fragen, bei denen man das nicht erkennen kann. Das ist nämlich etwas, also so eine hohe ökologische Toleranz haben, so heißt es dann bei den Biologen, dass sie gewissermaßen auch diese Klimawandeleffekte, die man feststellt, eben vertragen. Und zwar, dass sie weiterhin die Nachkommen zeugen, dass sie weiterhin in bestimmten Populationsgrößen vorkommen, dass sie weiterhin nicht durch Prädatoren, also durch dass sie weiterhin nicht zum Opfer werden von Beutegreifern oder von räuberischen Arten. Also es sind viele Faktoren immer, die da eine Rolle spielen. Man darf das nie einseitig nur von der Temperatur her sehen. Man muss auch die Feuchtigkeit, spielt bei den Amphibien zum Beispiel eine große Rolle, spielt bei den Vögeln wieder eine geringe Rolle. Also je nachdem, welche Tiergruppen man anguckt, spielen unterschiedliche Faktoren eine Rolle. Nur der Punkt ist bei dem Klimawandel, es geht eben auch gar nicht nur um Temperaturen. Es geht nicht nur um Temperaturen, wenn wir über Klimawandel sprechen, sondern es geht eben auch um die Veränderung der Feuchtigkeit, der Extremtemperaturen, also der Spitzenwerte bei den Temperaturen, wie auch beim Niederschlag. Auch das spielt eine Rolle beim Überleben von Arten.
Ja, und auch deshalb kann man es wahrscheinlich nicht so natürlich in der Biologie nie irgendwas von allem anderen abgekoppelt sehen. Das hatten wir ja im ersten Paper gesehen, weil ja dann auch die zeitliche Abstimmung der verschiedenen Spezies und Arten eine ganz große Rolle spielt. Ne? Insofern zieht das dann ja ganz viel nach sich, wenn sich eine Spezies anders verhält und dann entsprechend auch Populationsgrößen dann wiederum andere Spezies beeinflussen. Also
genau, und das ist eben dieser Punkt, den ich ja in einem anderen Artikel mal in der Beilage jetzt gewissermaßen vorgebracht habe. Da muss man auch immer dann wieder dran erinnern, dass Arten, die Artenvielfalt, dass auch das Artensterben und eben Klimawandel sind eng gekoppelt. Aber nicht nur die beiden sind eng gekoppelt. Das Artensterben ist eben auch gekoppelt an die Art und Weise, wie wir leben jetzt, wie wir in der Fläche leben, wie wir wirtschaften, welche Chemie wir verwenden oder wie wir die Umwelt anderweitig verändern. Ja, deswegen darf man das Klimathema eben nicht nur als Temperaturthema behandeln und deswegen sollte man das Artensterben auch nicht nur als, ja, wie soll man sagen, Pestizidthema betrachten, sondern man muss sehen, dass die beiden Artensterben und Klimawandel, was die großen Krisen jetzt betrifft, ne, und was die muss man gekoppelt betrachten.
So, ich glaube, wir werden jetzt alle am Wochenende anders auf die Vögel in unserer Umgebung schauen. Auch wenn man natürlich diese Unterschiede hier in Deutschland, meinst du, könnte man das dann auch schon beobachten? Auch wenn das jetzt durch die Studie nicht abgedeckt wurde?
Ja, wir werden sicher auch Studien finden. In Deutschland sind ja auch viele, in England noch viel mehr Birdwatcher unterwegs. Wir haben ja selber einige in der Redaktion auch, die Birdwatchen und die das vielleicht nicht so systematisch betreiben, dass sie das alles aufschreiben, dass sie da das gewissermaßen vermessen, wenn man so will, diese Veränderungen. Da gibt es schon Forschergruppen, die das machen. Und da werden wir auch Ergebnisse sehen. Wir haben jetzt zufällig gewissermaßen diese beiden Studien gewählt, weil diese beiden Studien jetzt aktuell veröffentlicht sind. Das macht ja unseren Podcast aus. Also alle, die jetzt Studien erstellen, die auch Ergebnisse liefern können, die seien hiermit herzlich eingeladen, einfach mal uns zu informieren. Also ich fände es interessant, das auch nochmal aufzuschreiben, auch vielleicht nochmal zu dokumentieren in der Zeitung, dass sowas, viele Dinge kann man ja dann gar nicht im Podcast auch abhandeln, aber gerade diese Frage, ist es bei uns auch so, wenn ich mit den Kollegen spreche, die viel rausgehen und Vögel beobachten, dann ist eben das, was uns dann immer wieder gewissermaßen an den Punkt bringt, wo wir dann so ein bisschen verzweifeln, ja, es ist wahr, diese Veränderungen passieren und die Populationseinbußen können wir beobachten, die Veränderungen gewissermaßen der Zusammensetzung der Population, der Ökosysteme überhaupt, Waldvögel betrifft es inzwischen auch, früher waren es nur Feldvögel, wo die Populationen einbrechen. Dann gibt es wieder Vögel, bei denen die Population wieder zunehmen. Große Greife gibt es einige. Da gibt es auch häufige Vögel, bei denen Populationsschwankungen üblich sind. Die kann man auch beobachten, wenn man rausgeht. Ja, wenn man rausgeht, kann man vieles eben auch bei uns schon beobachten.
Ja, wenn Sie sich jetzt angesprochen fühlen als Vogelbeobachter oder als Ornithologen, dann schreiben Sie uns gerne von Ihren Beobachtungen und Erfahrungen unter wissenschaft@faz.de mit dem Betreff Podcast Wissen. Unsere heutige Folge neigt euch jetzt wieder ihrem Ende zu. Wir haben gelernt, eine kleine Körpergröße ist vor dem Hintergrund des Klimawandels von Vorteil, oder Joachim? Kann man so zusammenfassen, und zwar nicht aufgrund des Verhältnisses oder wahrscheinlich nicht nur aufgrund des Verhältnisses von Oberfläche und Volumen, sondern weil den kleinen Spezies die Anpassung sehr viel leichter fällt. Und das gilt für Vögel genauso wie für Frösche. Wir hören uns hoffentlich in der kommenden Woche wieder. Mal gucken, was wir da für ein Thema wählen. Ich glaube, die Bienen sind heiße Kandidaten. Denn nächste Woche ist Tag der Biene. Aber mal gucken. Wir werden das nochmal intern diskutieren und freuen uns auch immer über Wünsche von Ihnen und über Vorschläge. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann können Sie ihn sehr gerne abonnieren bei allen klassischen Podcatchern. Und darüber würden wir uns natürlich sehr freuen, genau wie darüber, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Bis dann, alles Gute und tschüss.
Und tschüss, bleiben Sie gesund.